Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Kurz und knackig. Willst du dafür auch noch einen Orden oder was? Ritterschlag für Arbeitgeber und Ausbilder. Liebe Lauscher, der Fachkräftemangel beschäftigt uns alle. Nicht nur was den Anwaltsnachwuchs betrifft, sondern vor allem auch bei den Rechtsanwaltsfachangestellten. Auszubildende sind wirklich schwer zu finden. REFA und RENO sowieso. Was man dagegen tun kann, haben wir schon in zahlreichen Episoden besprochen. Unter anderem mit dem CEO von Talent Rocket. Liebe Grüße an Sebastian. Aber hier kommt was ganz, ganz Neues. Ausgerechnet eine recht kleine Kammer, nämlich die Kammer Koblenz, hat eine, wie ich finde, ganz fantastische Idee gehabt und umgesetzt. Das Gütesiegel für Ausbilder und Arbeitgeber. Azubi geprüft und REFA geprüft nennt sich das Ganze. Und wie man sich diesen Orden verdienen kann, erfahren wir heute von Melanie Theus, Geschäftsführerin der RAG Koblenz. Liebe Melanie, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ich freue mich auch sehr, liebe Steffi. Das mit dem Ritterschlag gefällt mir super. Es beschreibt es grandios.
Was genau es beschreibt, das erfahren wir heute alles. Melanie, ich habe es schon gesagt, du bist Geschäftsführerin der Kammer Koblenz. Eigentlich eine ziemlich kleine Kammer im Verhältnis, wenn man jetzt mal so den Querschnitt sich anguckt. Damit wir so einen Überblick bekommen, wie viele Mitglieder habt ihr?
Wir haben circa 3300 Mitglieder und toi 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 sind noch nicht so vom Mitgliederschwund betroffen wie andere Kammern. Also die 3300 sind seit ein paar Jahren relativ stabil.
Das sind immerhin schon mal gute Neuigkeiten. In einigen anderen Kammernbezirken wirkt sich das inzwischen ein bisschen dramatischer aus. Lass uns mal auf den Fachkräftemangel gucken. Was hörst du da so von euren Mitgliedern? Wie doll brennt das Thema bei euch?
Also es brennt an allen Ecken. Ob es die Großkanzleien in den Ballungszentren hier in Koblenz, Mainz oder Trier betrifft, genauso wie natürlich die kleineren Kanzleien in der Fläche. Das macht unseren Mitgliederbezirk aus. Wir haben die Großstädte und die Fläche. Alle klagen nicht nur über wenig Bewerbungen, sondern sie bekommen teilweise gar keine mehr. Das war natürlich früher anders.
Das klingt ziemlich ernst. Also Kanzleipersonal ist ja die eine Sache, Ausbildung eine andere. Es hängt aber natürlich zusammen, denn ohne Azubis habe ich hinterher auch kein Personal. Vielleicht magst du den Lauschern da draußen so zum Einstieg noch ganz kurz erklären, was die Rechtsanwaltskammern eigentlich überhaupt mit der Ausbildung zum beziehungsweise zur REFA und RENO zu tun haben. Warum kümmert ihr euch darum?
Ja, die Rechtsanwaltskammern sind zuständige Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz für die Ausbildung zu oder zum Rechtsanwaltsfachangestellten. Das bedeutet, dass durch uns Kammern die Ausbildungsverträge registriert werden, das heißt freigegeben werden müssen, Zwischen- und Abschlussprüfungen über uns durchgeführt werden. Die daneben wichtigste Rolle haben die Kammern meines Erachtens aber dadurch darin, die Auszubildenden und die Ausbilder gleichermaßen zu unterstützen und zu beraten. Das betrifft Fragen zur Höhe der Ausbildungsvergütung genauso wie die Frage, ob ein Azubi samstags überhaupt arbeiten darf, ob er verpflichtet ist, die Wäsche vom Chef in die Reinigung zu bringen oder abzuholen oder sonstige Hilfstätigkeiten auszuüben.
Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich hoffe, dass die Frage, ob ich verpflichtet bin, als Azubi die Wäsche zu machen, kaum noch eine Rolle spielt in den Kanzleien. Auf jeden Fall.
Du wirst dich wundern.
Ich kenne auch sehr viel positive Beispiele. Wir engagieren uns ja auch sehr im Bereich Azubis, klar. Es gibt immer wieder Probleme in Ausbildungsverhältnissen. Dafür gibt's aber ja auch eben die Beratung durch die Kammern. Gibt's ja immer. Also in Hamburg hatten wir einen Azubi-Vertrauensanwalt. Da konnte man sich dann hinwenden. Und ich kann mich erinnern, in der Zeit, und ich war immerhin 5 Jahre bei der Kammer Hamburg, ich habe genau 2 Fälle gehabt, wo sich jemand beschwert hat, wo es wirklich massive Probleme gab im Ausbildungsverhältnis. Und da konnte ich auch einen neuen Ausbildungsplatz vermitteln. Vielleicht ist das an der Stelle mal ein guter Einwurf, um mal Werbung dafür zu machen, dass sich die Azubis wirklich auch an euch wenden, wenn es irgendwo kneift.
Genau, richtig. Genau, richtig. Dieses Angebot kennen die meisten nämlich gar nicht.
Wie informiert ihr darüber? Also bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages, gibt es da irgendwelche Infos? Finde ich das bei euch auf der Homepage? Vielleicht können wir das nochmal verlinken, weil es gehören zu unseren Zuhörern auch viele REFA und RENO, auch in SPE.
Wir haben zum Beispiel so eine Art FAQs, bauen wir gerade auf der Homepage, sowohl für die Ausbilder als auch für die Azubis. Das wird auch gerade in einer Art Ratgeber in einer Printfassung fertig gemacht, und wir laden jeweils das erste und das zweite Schuljahr zu uns in die Kammer ein, um dieses Angebot auch zu verdeutlichen, dass wir nicht nur die Anwälte beraten und für die Anwaltschaft da sind, sondern nach dem Berufsbildungsgesetz eben auch für die Auszubildenden da sind, ihre Fragen zu beantworten und ihnen genauso helfen und sie beraten und unterstützen, wie wir das für unsere Anwälte tun.
Ein super wichtiges Thema, also ihr alle in Ausbildung, wenn ihr so eine Einladung bekommt, nehmt sie wahr, lernt die Leute vor Ort in der Kammer mal kennen, die für euch da sind. Und auch wenn ihr eure Ausbildung schon abgeschlossen habt, aber in der Kanzlei arbeitet, wo noch Azubis gerade aktuell ausgebildet werden, weist die auf diese Möglichkeit hin, dass man bei der Kammer Unterstützung finden kann. Melanie, jetzt hast du gesagt, ihr seid auch verantwortlich fürs Eintragen der Ausbildungsverträge. Das heißt, ihr habt einen ziemlich guten Blick darüber, wie sich die Ausbildungszahlen in den letzten Jahren so entwickelt haben. Wie sieht's da aus? Beginnen weniger Interessierte die Ausbildung? Gibt's mehr Abbrecher? Oder wandern einfach viele in die Justiz ab? Hast du da so einen Überblick?
Ich habe ja mit Dr. Tanja Nitschke, Geschäftsführerin der BRAC, letzten Sommer einen Artikel genau hierzu in den BRAC-Mitteilungen veröffentlicht. Wir haben genau diese Zahlen validiert, auch aus nahezu allen Kammerbezirken, natürlich auch unserem. Sowohl die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge gehen bundesweit zurück. Viel erschreckender für mich persönlich war es dann zu sehen, dass die Abbrecherquoten teilweise bis zu 60% bundesweit steigen. Daraus ergibt sich, dass Auszubildende in der Anwaltschaft so unglücklich sind, dass sie ihre Ausbildung gar nicht erst beenden, vor Abschluss gehen oder ihren Abschluss schnell noch mitnehmen und uns dann in die Justiz abwandern. Dort gibt's immerhin einen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, mehr Sicherheit, mehr Geld und Aufstiegschancen.
Das klingt mehr als brenzlig, finde ich. Was glaubst du, wenn wir da nicht was tun, wenn sich da nicht was ändert, wo stehen wir in 3, 4, 5 Jahren?
Wenn sich nichts ändert, ist in spätestens 5 Jahren kein Nachwuchs mehr da, davon bin ich überzeugt. Tanja und ich haben unseren Artikel auch deswegen Alarmstufe Rot genannt. Das ist nicht kurz vor 12, es ist schon nach 12. Ich glaube, wir sind schon fast zu spät, um das Ruder wirklich noch rumzureißen. Aktuell arbeiten wir eher daran, die Abwärtsspirale aufzuhalten. Sie danach umzukehren, wird ein weiterer Schritt sein.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also du glaubst, dass viele oder hast validiert, dass sehr viele unglücklich sind in der Ausbildung. Man hört aber auch immer wieder, dass der Ausbildungsberuf jetzt nicht so super sexy rüberkommt. Was glaubst du, warum liegt REFA, RENO momentan nicht so richtig im Trend? Kann man da was dran tun?
Die Anwaltschaft hat schon immer ihre Mitarbeiter als selbstverständlich erachtet, ihnen zu oft ihre Wertschätzung nicht entgegengebracht, die sie eigentlich verdienen. Als dann in allen anderen Bereichen die Gehälter gestiegen sind, Work-Life-Balance an die Tagesordnung kam, die 4-Tage-Woche und andere Gimmicks, hat die Anwaltschaft schlichtweg geschlafen. Jetzt haben wir die Quittung. Ich kann das nicht anders sagen, aber wir haben geschlafen.
Jetzt haben wir die Quittung. Ich glaube auch, dass da viel Aufholbedarf besteht. Ich habe aber wirklich auch leuchtende Beispiele für Kolleginnen und Kollegen, die wirklich alles richtig machen. Ich habe gerade eine Folge mit Max Krämer veröffentlicht vom Forum Junge Anwaltschaft. Der sucht überhaupt kein Personal. Er wird gesucht. Der hat einen ganz flexiblen Umgang, er lässt verantwortungsvoll arbeiten, es gibt viel Wertschätzung, da gibt es eine eigene WhatsApp-Chatgruppe mit dem Chef. Christian Solmecke ist auch einer der Vorreiter, und ich habe eine Veranstaltung besucht im letzten Jahr, da wurden die besten Ausbilderkanzleien ausgezeichnet und die haben so ein bisschen erzählt, was sie alles so bieten. Das fand ich richtig, richtig toll. Also es gibt so ein paar Leuchttürme, an denen, glaube ich, muss man sich orientieren, damit wir noch das Ruder rumreißen können. Von dem einen oder anderen hört man mal immer wieder so das Klischee, ja gut, ich habe jetzt kein Personal gefunden, ist ja nicht so dramatisch, gibt ja auch KI. Halte ich für den völlig falschen Ansatz. Aber vielleicht magst du deine Meinung dazu nochmal äußern. Ich glaube, dass KI in vielen Bereichen das Personal entlasten kann, ersetzen aber auf gar keinen Fall.
Das sehe ich ganz genauso, Steffi. KI ist ein super großes Thema und es wird auch für die Anwaltschaft immer relevanter. Aber wenn wir doch ehrlich sind, haben sich unsere Mitarbeiter bereits viel mehr damit beschäftigt als wir selber. Irgendwer muss die Schnittstelle zur KI sein und das werden aller Voraussicht nach nicht wir, sondern genau unsere Mitarbeiter sein. Wir müssen es nutzen, damit es uns unterstützt, damit es uns den Weg bereitet, aber es wird den Menschen nie ersetzen, sondern es wird ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Mitarbeiter, dem Anwalt und der KI sein.
Ich glaube auch, es ist halt super, um Effizienz zu steigern und unnötige Arbeiten abzunehmen. Das eben auch gerade im Kanzleialltag, da gibt es ja ganz viele, viele Möglichkeiten. Melanie, was glaubst du, kann ich als Anwältin, als Anwalt tun, um für Auszubildende und nachfolgend eben Fachkräfte attraktiv zu sein? Was sind aus deiner Sicht so die absoluten Do's and Don'ts?
Wir verbringen mit unseren Mitarbeitern im Schnitt mehr Zeit als mit der eigenen Familie. Ich glaube, es bringt schon ganz viel, wenn wir sie auch wie Familie behandeln. Ich unterrichte unter anderem, um genau das herauszufinden, was wir überhaupt noch tun können, an der Berufsschule angehende Refas in ZPO. Die Geschichten, die mir die Auszubildenden da teilweise erzählen, wie mit ihnen in den Kanzleien umgegangen wird, die bewegen und erschrecken mich nachhaltig. Es ist nicht die einzelne Geschichte, dass sie angeschrien werden für Hilfsarbeiten wie Wäsche reinigen, Hund ausführen, Autowaschen benutzt werden oder ihnen eine Kaffeetasse hinterhergeworfen wird, sondern die Summe dieser Erlebnisse neben den im Wettbewerb teils unterirdischen Bezahlungen, den Überstunden und dem Fehlen einer Work-Life-Balance. Nicht zuletzt der wichtigste Punkt, die Mitarbeiter einer Kanzlei verdienen unsere Wertschätzung doch schon deshalb, weil sie Teil des Kanzleierfolges sind. Die meisten Anwaltskolleginnen und Kollegen, mit denen ich über genau das Thema spreche, frage ich ganz simpel, wann sie ihre Mitarbeiter das letzte Mal gefragt haben, wie es ihnen geht und wann sie ihnen das letzte Mal für irgendetwas einfach nur Danke gesagt haben.
Ja, das finde ich immer wieder bestürzend. Ich kann nicht verstehen, wie etwas so Selbstverständliches, verschlägt mir fast die Sprache, wie Wertschätzung, dass das eingefordert werden muss. Also ich finde, das sollte in jeder Zusammenarbeit wirklich überhaupt keine Frage sein. Ich glaube, vielleicht alle Anwältinnen und Anwälte, die jetzt gerade zuhören, hinterfragt euch mal, lasst mal so ein bisschen Revue passieren. Ich kann verstehen, dass es vielleicht manchmal im Stress einfach untergeht. Da nehme ich mich nicht aus, dass man Kolleginnen und Kollegen auch mal sagt, ey, danke, hast mir gerade den Arsch gerettet. Oder einfach nur sagt, wie gut, dass ich dich hab, dass du mich unterstützt. Denkt mal ein bisschen nach und überlegt, ob man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schrauben kann. Ich freue mich, das muss ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern, Melanie. Die ist noch nicht aufgezeichnet. Es wird auch noch eine Weile dauern, aber ich habe gerade eine großartige Rechtsfachwirtin und eine großartige Chefin von ihr kennengelernt. Das ist der Hammer, wie die zusammenarbeiten. Das ist ein eingeschworenes Team. Die sind zusammen super, super happy. Und was spannend ist, die Rechtsfachwirtin, die arbeitet full remote. Mhm. Die war noch nicht einmal in der Kanzlei, weil es einfach nicht nötig ist. Es geht heute alles. Und bei ihr ist es notwendig, weil sie eben, ich habe es ehrlich gesagt vergessen, 3 oder 4 Kinder hat. Aber es funktioniert. Und die ist ein unersetzbarer Erfolgsgarant für diese Kanzlei. Ohne die wird es nicht laufen. Und ich glaube, das muss man sich immer mal klar machen, dass ein oder eine gute Refa eben nicht nur Bestandteil der eigenen Erfolgsgeschichte ist, sondern Voraussetzung.
Ganz genau so.
Das kann man nicht oft genug betonen. So, jetzt hast du berichtet von einigen sehr nachhaltig negativen Beispielen. Ich bin ehrlich, ich suche mir natürlich für meinen Podcast eben immer die Leuchttürme aus. Wenn ich jemanden kennenlerne und der erzählt mir was, sage ich, boah, das ist aber cool, will ich drüber reden. Das heißt, wir haben so ein bisschen, glaube ich, komplett entgegengesetzte Erfahrungsberichte, resultierend aus unserem Adressatenkreis. Es gibt sie aber, die Top-Arbeitgeber und Ausbilder, und das muss die Welt ja erfahren. Und genau da setzt ihr bei euch ja an, mit den Initiativen Azubi geprüft und REFA geprüft. Finde ich eine mega, mega Idee. Erzähl mal, wie seid ihr drauf gekommen? Wie ist die Idee entstanden?
Naja, du wirst lachen, sie ist genau so entstanden, aus dem Artikel eigentlich und diesen schlechten Zahlen. Es hat mich schon immer gestört, wenn man ein Problem anspricht, sich dann aber im Problem verliert, anstatt nach der Ursache zu suchen, das Positive zu sehen, die Lösung in die Hand zu nehmen. Aber es läuft doch heute in allen Lebensbereichen so, egal ob es um die Politik, das Privatleben oder die Ausbildung jetzt geht. Alles wird immer nur schwarz gesehen, aber den ersten Schritt zur Veränderung will niemand machen. Die schwarzen Schafe unter den Ausbildern haben mir viel zu sehr die Arbeit der wirklich guten Ausbildungskanzleien überschattet. In allen Foren war immer nur zu lesen, was Anwälte in der Ausbildung alles falsch machen. Es gibt aber auch richtig gute Kanzleien, leuchtende Beispiele, so wie du gesagt hast, in denen die Auszubildenden glücklich sind, sich weiterhin für den Beruf entscheiden, wo sie motiviert, gefördert, wertgeschätzt werden. Das Siegel hebt diese Kanzleien jetzt hervor. Sie werden für Ausbildungsinteressierte, also für den Nachwuchs, ein Wegweiser, wo man hingehen kann. Und vielleicht hoffentlich für die schwarzen Schafe dann auch ein Vorbild. Das Siegel erhält zudem nur, wer an Seminaren zur Mitarbeiterführung teilgenommen hat und dies nachweist, womit wir der Ursache näher kommen. Wir Anwälte sind Allrounder in allen Bereichen. Aber eins haben wir auf der Uni nicht gelernt. Wie man Mitarbeiter führt, wie man sie motiviert, wie man sie hält. Wir werden als Anwälte, insbesondere von Azubis, für arrogant gehalten. Wir, die Kammer Koblenz, sehen das so. Es ist ein deutliches Zeichen, wenn jetzt unsere Kollegen das Thema Fachkräfte und Azubis so ernst nehmen, dass sie dafür in Führungskräfteseminare gehen. Was ist das für ein Signal für den Nachwuchs, dass wir begriffen haben, dass wir was tun müssen und von unserem hohen Ross runterkommen und uns fortbilden, genau in diesem Bereich?
Ja, finde ich mega gut, und es ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ja, ein ganz logischer und notwendiger Schritt, der auch mit unserem Alltag konform geht. Weil egal, was ich im Leben tue, also selbst wenn ich mir was kaufe, bevor ich essen gehe, bevor ich eine Versicherung abschließe, bevor ich mir einen Arzt aussuche, was mache ich? Ich check Bewertungen. Und letztlich in dieses Horn stößt ja euer Siegel. Jetzt mal so ganz pauschal zu den einzelnen Voraussetzungen kommen wir gleich noch. Dieses Siegel, verstehe ich so, das ist was Offizielles. Darf ich damit dann werben auf meiner Kanzleiseite, auf Social Media? Darf ich damit richtig eine Kampagne starten als Anwältin, als Anwalt, wenn ich mir dieses Siegel bei euch verdient habe?
Genau darum geht es doch. Wir wollen, dass damit geworben wird, damit nach außen präsent ist, wer sind die Guten. Wir haben das Layout des Azubi-Siegels beim Markenamt schützen lassen. Schon deshalb, weil eine unserer Mitarbeiterinnen, das ist eine ehemalige Schülerin von mir, Frau Suleimanov, sie hat es entworfen. Sie ist jetzt REFA bei uns. Und vor diesem Hintergrund gibt es natürlich Lizenzbedingungen, denen sich jede Kanzlei unterwerfen muss. Aber sie dürfen damit werben und sollen es auch. Denn der Wettbewerb führt dann dazu, dass sich andere Kanzleien angucken und sagen, will ich auch so ein Siegel? Was muss ich dafür tun? Und so vermarktet es sich, genauso.
Ja, na, ich würde auch so ein Siegel haben wollen, keine Frage, weil das ist ja ein echter Mehrwert. Und wenn das die Runde macht, geteilt wird auf Social Media, vielleicht muss man dann nicht mehr so krass suchen, sondern vielleicht wird man dann aktiv angesprochen, so wie es bei Max immer wieder der Fall ist. Der hatte ursprünglich noch nicht mal, glaube ich, vor, auszubilden, sondern wurde gebeten, ob er nicht bitte doch kann. Ja. Und jetzt macht er es, und auch da, alle sind zufrieden. Lass uns mal die beiden Siegel ein bisschen näher betrachten. Es gibt ja so ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen. Gucken wir uns erstmal Azubi geprüft an. Wie bekomme ich dieses Gütesiegel? Du hast vorhin schon gesagt, Führungskräfteseminar. Was gibt es sonst noch für Voraussetzungen?
Also erstmal müssen 2 Führungskräfteseminare à 3 Stunden gemacht werden. Davon muss 1 in Präsenz. Heutzutage sind ja Online-Seminare im Boom, aber wir sind der Meinung, dass Führungskräfte-Coaching mindestens auch ein bisschen Präsenz in Präsenz stattzufinden hat und deswegen muss 1 in Präsenz sein. Daneben muss aber ein Azubi der Kanzlei einen Zufriedenheitsfragebogen ausfüllen und unterschreiben und uns zukommen lassen. Er muss den nicht seinem Arbeitgeber vorlegen und der Arbeitgeber schickt den uns. Das heißt, er kann uns das auch anonym schicken, direkt, ohne dass der Arbeitgeber das gesehen hat, sodass eine etwaige Drucksituation gar nicht erst entstehen kann, du füllst das so aus, wie ich das will. Sondern es geht wirklich darum, dass er sein eigenes Bild darstellt. Und in diesem Zufriedenheitsformular werden eben klassische Ausbildungsinhalte, die das Berufsbildungsgesetz und der Rahmenlehrplan Vorschreiben abgefragt, so zum Beispiel, wie viele Zwangsvollstreckungsakten hast du im 3. Lehrjahr machen dürfen, darfst du Rechnungen schreiben, wie hoch ist dein Azubi-Gehalt, werden dir deine Bücher bezahlt, was zum Beispiel nach Berufsbildungsgesetz Voraussetzung ist, die Bücher müssen bezahlt werden, das tut nicht jede Kanzlei, leider.
Ja, ich finde eigentlich, dass man die Bücher bezahlt, auch das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ich finde ja das Führungskräfteseminar super spannend. Haltet ihr das selber ab? Melde ich mich dann bei euch an? Warum es das braucht, glaube ich, versteht sich von selbst. Was mich aber noch interessieren würde, ich finde den Aspekt so cool, dass natürlich auch die Azubis einen Fragebogen ausfüllen müssen. Stellt ihr dann sicher, wer da genau im Seminar sitzt? Einfach mal so anwaltlich perfide gefragt.
Wir haben, also die Rechtsanwaltskammer hat ein eigenes Fortbildungsinstitut bei uns. Als Betrieb gewerblicher Art ist das der Kammer untergeordnet. Hier bieten wir Fachanwaltsseminare an und eben jetzt auch mittlerweile monatlich Führungskräfteseminare für die Anwaltschaft. Wir achten dabei insbesondere bei der Auswahl der Referenten auf die Erfahrung als Führungskräftecoach. Was aber auch wichtig ist, ist, dass die sich mit den Besonderheiten unseres Berufsstandes auskennen. Mit der Anwaltschaft muss man sich auskennen, wenn man ein Seminar führen will und das Publikum da begeistern möchte. Ja, und natürlich überprüfen wir auch, wer dort drin sitzt und nicht aus einer Großkanzlei der Junganwalt geschickt wird, so nach dem Motto, nur um die Voraussetzungen des Siegels zu holen. Wir sehen, und das überrascht mich selber ganz positiv, dass die in die Führungskräfteseminare kommen, tatsächlich auch die Vorgesetzten, die Personalleiter aus den Großkanzleien teilweise sind. Wir haben aber auch unglaublich viele, fast noch mehr als die Großkanzleien, sitzen bei uns die kleinen mittelständischen Kanzleien und dann auch teilweise mehrere aus einer Kanzlei. Das heißt, die Voraussetzungen werden überboten. Also das bedeutet, dass mehr drin sitzen, als es eigentlich aus einer Kanzlei bedarf. Und das ist doch schon mal ein schönes Signal und ein schöner Erfolg.
Finde ich ein super gutes Zeichen, weil das zeigt ja ganz deutlich, dass die Bereitschaft da ist, was zu verändern, sich weiterzubilden, finde ich richtig, richtig schön. Jetzt unterstellen wir mal, ich habe die formellen Voraussetzungen erfüllt, mein Azubi hat den Fragebogen ausgefüllt, ich war im Führungskräfteseminar, in den beiden Seminaren. Wie läuft es dann weiter? Wird das Siegel einfach dann rein im schriftlichen Verfahren vergeben oder gibt es da noch so eine Art Casting oder Vorstellungsgespräch oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Casting. Also der Vorteil, den wir als kleine Kammer, wie du es immer wieder sagst, haben, ist natürlich, wir kennen unsere Mitglieder, wir wissen, ob es gegen die ein oder andere Kanzlei schon mal Beschwerden gab, häufiger Beschwerden gab von Azubis, ob es bestimmte Kanzleien sind, wo immer wieder Wechsel stattfinden und die Leute abwandern, egal ob jetzt Refas oder Azubis. Wir wissen das im Vorfeld und so haben wir natürlich ein Thermometer dafür, ob eine Kanzlei Kanzlei richtig positiv angenommen wird. Da wird in der Regel bei uns jetzt im schriftlichen Verfahren die Zertifizierung erfolgen. Wir behalten uns aber im Antrag vor, dass wir Gespräche mit allen Beteiligten führen und bei Kanzleien, die uns vielleicht im Vorfeld das ein oder andere Mal oder öfter negativ aufgefallen sind, sollten diese einen Antrag stellen, dann werden wir dort auch Gespräche führen und zwar sowohl mit Angestellten wie auch mit den Partnern.
Finde ich richtig gut, weil das Siegel ist ja kein Selbstzweck. Also es ist ja nicht nur eine Werbemaßnahme, sondern es steckt ja wirklich was dahinter. Und das klingt mir schon so, als würdet ihr ziemlich umfassend sicherstellen, dass das Siegel auch verdient ist. Gesetzt den Fall, Dinge können sich ja immer ändern. Ich bekomme jetzt das Siegel von euch. Wie lang ist das gültig? Ist das wie bei einer TÜV-Plakette oder habe ich das auf Lebenszeit?
Gott bewahre, das würde ja den Sinn des Siegels unterwandern. Also Strukturen können sich ändern, Vorgesetzte auch. Und allein deshalb wird das Siegel erstmal nur für 3 Jahre vergeben. Eine Anschlusszertifizierung ist natürlich möglich, muss aber dann durch einen neuen Azubi unterstützt werden, weil der kann das ja alles anders bewerten oder die Strukturen können sich in der Zwischenzeit verändert haben.
Also doch eher die TÜV-Plakette, finde ich auch richtig. So, jetzt habt ihr noch das REFA-Siegel. Sind da die Voraussetzungen identisch oder ein bisschen anders? Wie muss man sich das vorstellen?
Sie sind ähnlich und doch anders. Auch hier muss ein Führungskräfteseminar nachgewiesen werden, aber diesmal mit 5 Zeitstunden. Der Antrag muss außerdem unterstützt werden durch die Mehrheit der Angestellten. Hier reicht also nicht einer, sondern die Mehrheit der Angestellten muss den Antrag unterstützen. Auch hier ein Zufriedenheitsformular. Da werden natürlich keine Ausbildungsinhalte abgefragt, sondern hier geht es dann maßgeblich um Arbeitsatmosphäre, Wertschätzung, Forderung und Förderung am Arbeitsplatz.
Ich habe mir das natürlich auf eurer Homepage ein bisschen angeguckt und da habe ich was gelesen davon, dass man die Leitsätze einer ausgezeichneten Arbeitgeberkanzlei erfüllen muss. Was wären das denn zum Beispiel und wo findet man die, wenn man sich informieren will?
Also die Leitsätze, die sind bei uns auf der Homepage unter der Fachkräfteinitiative zu finden. Es gibt unterschiedliche Leitsätze für die Ausbildungskanzlei und die Arbeitgeberkanzlei, das heißt das REFA-Siegel. Im Grunde genommen decken sie sich dann aber wieder doch, denn es geht darum, dass das Arbeitsklima geprägt ist von Fairness, Toleranz und Respekt, dass Wertschätzung gelebt wird im Rahmen einer offenen Gesprächskultur, Teammeetings durchgeführt werden, Konflikt- und Problembewältigung, allein, dass ein Mitarbeiter mal sagen kann, was ihn stört, ohne dafür sanktioniert zu werden, ist manchmal schon was Neues. Die Förderung der Mitarbeiter, dass sie auch an Fortbildungen teilnehmen können, Arbeitsqualität, dass man zwischendurch auch einfach mal überprüft, ob man das Know-how des eigenen Mitarbeiters richtig nutzt oder ob er vielleicht Sachen kann, die man noch gar nicht hervorgebracht hat und an der richtigen Stelle eingesetzt hat. Und natürlich Arbeitszeit und Lohn finden eine regelmäßige Überprüfung. Dazu gehört auch, dass man sich mal das Arbeitszeitmodell anguckt. Ich kenne mittlerweile viele Kanzleien, die ein 4-Tages-Modell eingeführt haben. In manchen funktioniert das ganz großartig und für manche ist es vielleicht auch das Falsche. Aber überprüfen, ob es in Betracht kommt, vielleicht sogar zusammen mit dem Mitarbeiter, ist mit Sicherheit sinnvoll.
Unbedingt. Ich kenne auch schon einige Kanzleien, die auf die 4-Tage-Woche schwören. Da funktioniert das richtig, richtig gut. Kenne ich gerade in Berlin einige. Und vielleicht mal für euch da draußen, ihr lieben Lauscher, auch wenn ihr jetzt nicht in den Genuss kommt, bei der Kammer Koblenz euer Siegel beantragen zu können, werft doch auf jeden Fall mal einen Blick auf diese Leitsätze, über die wir eben gesprochen haben, weil die kann sich ja jeder mal hinter die Löffel schreiben. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, was euren Arbeitsalltag, die Zusammenarbeit in eurer Kanzlei noch verbessern kann. So, auch dieses Siegel ist ja vermutlich zeitlich begrenzt. Jetzt frage ich mich, Melanie, es ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Arbeitnehmer in meiner Kanzlei auch in 3 Jahren noch dieselben sind. Da werden doch dann wahrscheinlich dieselben das wieder beantragen können.
Ja, natürlich ist das auch zeitlich begrenzt auf 3 Jahre. Und hier kann ich natürlich nicht wie bei einem Azubi hingehen und sagen, nach 3 Jahren muss es dann bitte ein anderer Azubi unterstützen. Wenn die gleichen Mitarbeiter noch da sind, umso besser. Aber es kann auch sein, dass die gleichen Mitarbeiter 3 Jahre später die Situation ganz anders bewerten. Und deswegen wird sie auch hier neu abgefragt. Und beide Siegel werden widerruflich erteilt. Das heißt, wenn der Kammer in der Zwischenzeit Tatsachen bekannt werden, die verhindert hätten, dass man das Siegel bekommt, kann es einem auch wieder weggenommen werden. Es ist unser Design, unsere Zertifizierung, die können wir auch jederzeit wieder wegnehmen, wenn die Voraussetzungen wegfallen.
Ist ja auch völlig richtig. Jetzt würde mich interessieren, du hast vorhin schon gesagt, in euren Führungskräfteseminaren sitzen wirklich viele interessierte Kolleginnen und Kollegen. Wie wird denn das Siegelprojekt oder die beiden Projekte bisher angenommen? Habt ihr schon Siegel vergeben? Wenn ja, wie viele?
Also das gesamte Projekt wird super positiv angenommen. Dazu muss man sagen, unsere Mitglieder hatten den Vorstand auf der letzten Mitgliederversammlung in Kenntnis dieser beängstigenden Zahlen und Prognosen, die Tanja und ich später im Artikel verarbeitet haben, darum gebeten, sie beim Fachkräftemangel zu unterstützen und ihnen Perspektiven zu öffnen, was man tun kann. Also es war ein klarer Auftrag unserer Mitglieder. Ja, wir haben bereits Siegel vergeben, ein Azubi-Siegel und 2 REFA-Siegel. Weitere Anträge haben wir hier in Bearbeitung. Und wenn ich mir die Buchungen unserer Führungskräfteseminare in den nächsten Monaten ansehe, werden weitere Anträge folgen. Was ich erstaunlich finde, ist, dass vereinzelt auch Kolleginnen und Kollegen aus angrenzenden Kammerbezirken sich bei uns für diese Seminare einbuchen. Sie können als Mitglied einer anderen Kammer natürlich von uns kein Siegel erhalten. Ihre eigene Kammer bietet bislang keins an. Sie nehmen also nur teil, weil sie verstanden haben, dass was getan werden muss. Was ist das für ein Erfolg?
Großartig. Auf jeden Fall großartig. Ich meine, ich habe gelesen, bei euch auf der Seite hat nicht eine Kanzlei sogar beide Siegel schon bekommen?
Ja, das haben wir das war die Kanzlei, die zuerst die Siegel erhalten hat. Da haben wir die ganz feierlich letzte Woche übergeben, also der Präsident. Eine großartige Kanzlei, sie tun unglaublich viel für den Nachwuchs, beteiligen sich auch an ehrenamtlichen Projekten wie Nachhilfekurse für Abschlussprüflinge. Also da ist wirklich ganz viel, was diese Kanzlei leistet. Und deswegen wohlverdient für diese Kanzlei beide Siegel.
Ja, das ist ja ein Knaller, gleich beide. Jetzt hätte ich beinahe abgestaubt gesagt. Abgestaubt ist es ja nicht, sondern erarbeitet. Jetzt hast du gerade gesagt, viele Kolleginnen und Kollegen würden gerne dieses Siegel haben, sind aber nicht aus eurem Kammerbezirk. Glaubst du, dass eure Idee Schule machen wird bei den anderen Kammern? Und würdet ihr, es war ja eine Menge Arbeit, ihr habt ja ganz viel Know-how da reingesteckt, würdet ihr andere Kammern auch teilhaben lassen an dem, was ihr so erarbeitet habt, an Wissen?
Ich persönlich kann es mir nur wünschen. Einige Kammern haben sich bereits gemeldet und Interesse bekundet. Meines Erachtens sind hierfür 2 Voraussetzungen notwendig für so ein Projekt. Zum einen, wir haben hier in der Geschäftsstelle ein großartiges Team, einen Vorstand, der hinter diesem Projekt steht, allen voran einen großartigen Präsidenten. Wir stehen alle gemeinsam hinter dieser Idee und diese Motivation überträgt sich natürlich auf unsere Mitglieder. Die 2. Voraussetzung ist Mut. Mut zur Veränderung, Mut zu neuen Wegen, Mut für den ersten Schritt. Wir wissen, wo es hinführt, wenn wir nichts machen. Also ja, wir würden anderen Kammern gerne an dieser Vorarbeit teilhaben lassen. Die Sichtweise auf die Anwaltschaft als Arbeitgeber muss sich insgesamt ändern, nicht nur innerhalb der kleinen regionalen Grenzen unseres Kammerbezirks. Ob andere Kammern den Mut haben, den Schritt zu gehen, den wir gegangen sind, die eine Einheit bilden nach außen, dass wir gemeinsam an dieses Thema rangehen, ich weiß es nicht. Ich würde mich sehr freuen.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Kammer danach zieht. Es gibt ja nicht mit dem Siegel, aber andere tolle Projekte, auch aus mehreren Kammern. Ich finde es auf jeden Fall eine großartige Idee, Melanie. Hut ab für eure Kammer oder vor eurer Kammer. Ich finde es ein ganz, ganz großartiges Projekt. Und vielleicht, sonst sprengen wir schon unsere Redezeit, magst du zum Ende hin noch einen Appell richten an die Anwaltschaft, vielleicht auch an Azubis und Rechtsanwaltsfachangestellte?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Nachwuchs sucht gerade in den jetzigen Zeiten nach Sicherheit und Wertschätzung. Ihr übernehmt für eure Mitarbeiter Verantwortung als Führungskräfte. Gebt ihnen Sicherheit und Wertschätzung. Gerade in der jetzigen Zeit ist das der Magnet für neuen Nachwuchs und dafür bewährte Mitarbeiter zu halten. Liebe Refas und angehende Refas, bitte gebt die Anwaltschaft nicht auf. Es gibt unter Ihnen wirklich tolle, motivierende Arbeitgeber, die längst verstanden haben, dass Mitarbeiter zur eigenen Familie gehören. Liebe Steffi, dir und der Brack, einen herzlichen Dank für eure tolle überregionale mediale Arbeit, insbesondere in Zeiten, wo man sich aufgrund der vielen virtuellen Sitzungen nicht mehr so oft sieht, ist es umso wertvoller, über solche Projekte und die Zusammenarbeit auch überregional zu sprechen. Da sind Plattformen wie dein Podcast, die Brack-Mitteilungen und das Magazin immens wichtig. Bei mir läuft alles im Abo, damit ich nichts verpasse.
Das war ja quasi das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Melanie. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Engagement. Zum Schluss noch ein Wort an unsere Lauscher. Für tagesaktuelle Infos besucht uns unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns gerne auf Instagram, Threads und YouTube. Ganz wichtig, immer ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren. Und wir freuen uns auch über einen netten Kommentar. Und weil wir eben so viel über den Artikel gesprochen haben, den Melanie und Tanja geschrieben haben, liebe Grüße an Tanja, den verlinke ich in den Shownotes. Also ganz wichtig, heute einen Blick in die Shownotes werfen. Melanie, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt und ich hoffe, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen mitmachen, das Siegel beantragen und auch die von außerhalb mal einen Blick auf eure Seite werfen, um sich selbst so ein bisschen Inspiration zu holen, was man ändern kann.
Vielen Dank, Steffi. Bis bald.
Bis bald.